Samstagabend auf Mauritius. Am Strand von Maibur haben Großfamilien die Grillplätze belegt. Es riecht nach scharfem Curry, Zimt und saftigen Mangos. Im lauwarmen Wasser des Indischen Ozeans sitzen alte Frauen im Sari, plätschern und plaudern. Die Männer spielen Buhl und trinken dazu Bier aus gut gekühlten Halbliterflaschen. Etwas abseits stehen Jugendliche in einem Halbkreis zusammen, trommeln und tanzen Sega. Längst haben sich die Touristen in ihre Hotels zurückgezogen. Das letzte Abendrot ist verglüht. Quer über den Himmel dehnt sich jetzt die Milchstraße wie ein glitzerndes Geschenkband. Afrika eben.
Erfolgsgeschichten. Mauritius und Botswana wecken Hoffnung für die Zukunft. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Auch hier ist Afrika. In Gaborone, der Hauptstadt von Botswana, rund 4000 Kilometer westlich von Mauritius, schlendern die Kunden über The Mall, Afrikas älteste Fußgängerzone. Die Luft ist staubtrocken, senkrecht brennt die Sonne auf das Pflaster. In den Boutiquen hängt Pariser Mode. Straßenhändler sitzen im Schatten ihrer Verkaufsstände und bieten Dosengetränke, Obst, Telefonkarten und Kunsthandwerk an. Ein Plattenladen hat zwei Boxen vor die Tür gestellt. Wer stehen bleibt, um einen Bekannten zu begrüßen, wippt im Rhythmus mit. Von Hektik keine Spur. Hier hat man Zeit. Afrika eben.
Oder besser gesagt, Afrika, wie es sein könnte. Denn so gelassen und friedlich wie am Strand von Mauritius und der Einkaufsstraße in Botswana geht es selten zu in Afrika. Kolonialismus, Kriege und Korruption haben den Großteil des Kontinents zugrunde gerichtet. Heute leben 2/3 aller Afrikaner in bitterster Armut. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt weniger als 50 Jahre und die Bevölkerung nimmt stärker zu als die Wirtschaftsleistung. Pro Kopf sinkt das Bruttosozialprodukt also noch weiter ab. Von den 48 Staaten südlich der Sahara werden von internationalen Entwicklungsorganisationen 26, also mehr als der Hälfte, noch nicht einmal langfristige Entwicklungschancen eingeräumt. Ein paar wenige Staaten, darunter Südafrika, die Kapverden oder Ghana, gelten zumindest als potenzielle Wachstumsregionen. Als Erfolgsmodelle stehen jedoch immer nur 2 Länder an der Spitze aller innerafrikanischen Ranglisten: Botswana und Mauritius.
Warum ist das so? Warum funktioniert in diesen beiden Staaten, was im Rest des Kontinents scheitert? Auf den ersten Blick könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Botswana, ein extrem dünn besiedelter Wüstenstaat fern jeder Küste, im Zentrum des südlichen Afrika. Mauritius dagegen eine tropische Insel, weit draußen im Indischen Ozean. Mauritius ist gerade mal halb so groß wie Mallorca. Botswana dehnt sich weiter aus als Spanien oder Frankreich. Und doch haben die so unterschiedlichen Staaten auch Gemeinsamkeiten, meint einer, der sie beide kennt. Der Manager Chen Badain stammt aus Mauritius und hat mehrere Jahre in Botswana gearbeitet.
Wenn man sich die beiden Länder ansieht, dann sind sie sich ziemlich ähnlich. Mauritius hat keinen Zugang zum Land und Botswana keinen zum Meer. Also ist auch Mauritius weit weg von den wichtigen Märkten. Wenn man die Bevölkerung betrachtet, gibt es wieder Ähnlichkeiten. 1,6 Millionen in Botswana, 1,2 Millionen in Mauritius. Auch das Pro-Kopf-Einkommen ist mehr oder weniger gleich, ungefähr $4.000.
$4.000 im Jahr. Für afrikanische Verhältnisse ist das ein absoluter Spitzenplatz. Noch deutlich vor der Republik Südafrika. Ähnlich sind sich Mauritius und Botswana auch darin, dass sie von der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien erst spät in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Botswana 1966, Mauritius 1968. So konnten sie aus den Misserfolgen der Nachbarstaaten lernen. Und sie waren gezwungen, das sehr schnell zu tun, denn die Kolonialmacht hatte ihnen fast nichts hinterlassen. Im riesigen Botswana gab es zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit gerade mal 5 Kilometer Teerstraße. Auf Mauritius nichts als Zuckerrohrplantagen.
Wenn man sich die verschiedenen Gutachten anguckt, die vor der Unabhängigkeit geschrieben wurden, Dann gab es da zum Beispiel Naipaul, diesen Autor aus Trinidad. Er hat behauptet, dass die Insel so überbevölkert ist, dass die Mauritier ins Meer fallen und ertrinken werden. Da gab es Studien von angesehenen Professoren aus Cambridge und Oxford, die Mauritius komplett abgeschrieben haben. Doch dann hat Mauritius nach der Unabhängigkeit ein Wirtschaftswunder geschaffen. Das war in der Zeit zwischen 1983-84 und 1991-92, als wir einen Premierminister hatten, der ein echter Unternehmer war. Ich denke, Mauritius ist das einzige Entwicklungsland, das die Arbeitslosigkeit völlig beseitigt hat. 1991-92 haben wir begonnen, ausländische Arbeitskräfte anzuwerben.
Das Erfolgsrezept des mauritischen Premiers? Er erklärte die gesamte Insel zur Freihandelszone. Wer hier investierte und Arbeitsplätze schuf, durfte Rohstoffe zollfrei importieren und die erzeugten Produkte zollfrei exportieren. So wurde das abgelegene Mauritius zu einem Zentrum der Textilindustrie.
150 Frauen sitzen dicht an dicht in der Produktionshalle von Wally Plush Toys in der Kleinstadt Petite Rivière. Hier entstehen Teddys, Püppchen und Plüschtiere für den deutschen Markt. Im Büro, nur durch eine Glasscheibe von den Arbeiterinnen getrennt, sitzt Sylvette Krück, die Inhaberin und Geschäftsführerin der Fabrik. Die Mauritierin ist mit einem Deutschen verheiratet und kennt deshalb ihren Absatzmarkt genau. Auch mit den Arbeitsschritten bei der Herstellung der Plüschtiere ist sie bestens vertraut.
Die Naht muss überall 4 mm sein. Genaue Arbeit. Und unsere ganzen Mädchen, die sind dafür trainieren. Köpfe zu machen, wir nehmen nur die beste Näherin. Weil es ist das wichtigste Teil. Alles sind wichtig, aber Köpfe mehr. Die Augen. Und natürlich alle Augen, die sind gemacht mit Plastikscheiben oder Blechscheiben, das für die Kinder kein Problem, dass die Kinder das zum Beispiel nicht schlucken können oder so. Alle unsere Tiere sind schon von Norm EN 71, 1, 2, 3. Die Fabrik, die existieren jetzt die letzten 30 Jahre, 35 Jahre. Die Leute, die haben jetzt im Moment ein bisschen Erfahrung in der Textilbranche.
Zwischen 2.500 und 5.000 Rupien, das sind 100 bis 200 Euro, verdient eine Näherin je nach Alter und Qualifikation im Monat. Dafür muss sie 45 Stunden in der Woche arbeiten. In den Monaten vor Weihnachten werden oft am Samstag auch noch Überstunden gemacht.
Verglichen mit Afrika geht es uns gut. Aber was die Arbeitszeiten und Bedingungen in der Freihandelszone angeht, sagen wir, dass dort praktisch fast noch Sklaverei herrscht.
Def Lutschmoon ist Sekretär des Mauritischen Gewerkschaftsbundes. Er akzeptiert, dass die Freihandelszonen ein Weg waren, um Mauritius nach der Unabhängigkeit aus der bittersten Armut zu befreien. Inzwischen sei es jedoch höchste Zeit für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Denn während im öffentlichen Dienst 75-80% aller Arbeitskräfte gewerkschaftlich organisiert sind, liegt der Organisationsgrad in der Freihandelszone noch unter 10%.
Almost 65% of the total labor force in the EPZ, they are women workers.
Fast 65% der Arbeitskräfte in der Freihandelszone sind Arbeiterinnen. Frauen, die überhaupt keine Zeit haben, sich um Gewerkschaftsangelegenheiten zu kümmern. Gewerkschaften haben keinen leichten Zugang zu den Fabrikgeländen. Die sind ja eingezäunt. Das zweite Problem ist, dass diese Leute sehr früh am Morgen in die Fabrik kommen und sie erst um 6 oder 7 Uhr abends wieder verlassen. Deshalb ist es ziemlich schwierig, Gewerkschaftsversammlungen zu organisieren. Und eine Versammlung auf dem Firmengelände, das kannst du vergessen. Dazu kommt noch die Anti-Gewerkschaftshaltung bei vielen ausländischen Investoren, vor allem bei den asiatischen. Die haben einfach keinen Respekt vor der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation, keinen Respekt vor Gewerkschaften und keinen Respekt vor der Sozialpartnerschaft.
Investoren, die nur nach den billigsten Arbeitskräften suchen, kehren Mauritius inzwischen den Rücken. Denn in Vietnam, China oder auf dem afrikanischen Festland finden sich noch weit billigere Löhne.
Cheap labor is no more a factor contributing to attract investors in our country.
Billige Arbeitskraft ist kein Faktor mehr, um Investoren in unser Land zu locken. Madagaskar bietet die billigste Arbeitskraft in der Region. Viele Unternehmen gehen jetzt dorthin, zum Beispiel L'Oréal Strickwaren. Die haben einmal 15.000 Arbeiterinnen in Mauritius beschäftigt. Jetzt sind es nur noch 8.000. Gleichzeitig haben sie in Madagaskar investiert und beschäftigen jetzt dort mehr als 15.000 Menschen.
Diese Entwicklung war absehbar. Und deshalb trifft sie Mauritius auch nicht unvorbereitet. Parallel zum Abbau der Textilindustrie hat der mauritische Staat in den vergangenen 10 Jahren massiv in den Ausbau des Tourismus investiert. Eine zauberhafte Lagune mit Korallen und weißen Sandstränden hat die Insel von der Natur geschenkt bekommen. Um die nötige Infrastruktur und vor allem die Ausbildung von Fachpersonal für die Hotels mussten sich die Mauritier selber kümmern. Mit bis zu 10.000 Euro pro Person wird die Ausbildung an der Hotel School of Mauritius subventioniert. Von der Rezeption über Gästezimmer, Suiten und Großküche bis hin zur Wäscherei verfügte die Schule zu Übungszwecken über alle Einrichtungen eines erstklassigen Hotels.
Nur der Strand fehlt. Aus den Fenstern blickt man direkt ins Industriegebiet von Rose Hill. Harmon Challen ist Leiter der Hotelschule und kennt die Erwartungen europäischer Touristen genau. Denn einige Jahre hat er als Steward auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff MS Astor gearbeitet.
Was macht den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Hotel aus? Die Infrastruktur ist doch weitgehend gleich schön. Aber warum ist das eine Hotel erfolgreicher als das andere? Das hat mit Details zu tun, mit dem, was man heute Detailmanagement nennt. Wir bieten dafür Theaterkurse an. Warum gerade Theater? Weil jemand, der im Gastgewerbe arbeitet, ein Schauspieler ist. Da gibt es eine Menge Improvisation, viele Rollenspiele. Es geht darum, wie jemand spricht, wie er geht, wie er sich anzieht, er oder sie. Und die große Bühne, das ist das Hotel. Also sind wir alle Schauspieler. Wir stehen immer auf der Bühne. Und dafür bieten wir das richtige Training, das Wissen und die Fähigkeiten. Das ist wohl unser Erfolgsgeheimnis, der menschliche Ertrag, die menschliche Wärme.
Die Ausbildung ist so erfolgreich, dass mancher Absolvent inzwischen auf die benachbarten Seychellen oder in die Arabischen Emirate abgeworben wird.
Die Welt ist zusammengerückt und die isolierte Insel Mauritius weiß das durchaus zu nutzen. Gleich neben der Hotelschule wächst aus sehr viel Stahl, Glas und Beton gerade eine Cybercity in die Höhe. Hauptinvestor ist das größte indische Softwareunternehmen, das hier unter anderem ein Zentrum für Datensicherung betreiben will.
Über ein 38.000 Kilometer langes unterseeisches Glasfasernetz ist Mauritius direkt mit Europa und Asien verbunden. Die Kapazität des Kabels ist so großzügig bemessen, dass 6,3 Millionen Telefongespräche oder ein Datenvolumen von 130 Gigabyte pro Sekunde darüber transportiert werden können. Mit 26 digitalen Telefonanschlüssen auf 100 Einwohner besitzt Mauritius das modernste und dichteste Telekommunikationsnetz Afrikas. Ein Großteil der Bevölkerung wächst zudem 2- bis 3-sprachig auf. Englisch ist die offizielle Landessprache, französisches Kreol die Umgangssprache und die Vorfahren von rund 70% aller Mauritier stammen aus Indien, sodass in vielen Familien auch Hindi, Urdu oder Tamil gesprochen wird. Mit dieser Sprachkompetenz, den guten Telefonverbindungen und vergleichsweise niedrigen Löhnen bietet sich die Insel als Standort für Callcenter international operierender Unternehmen an.
Gleich neben der Großbaustelle für die Cybercity liegt die University of Mauritius, an der die Informatiker, Netzwerktechniker und Betriebswirte für den Sprung ins digitale Zeitalter ausgebildet werden. Eine Autobahn sorgt für schnelle Verbindungen in die Hauptstadt Port-Louis und quer über die Insel zum Flughafen. Dazwischen liegt auf einem Hochplateau Curepip. Hier ist es kühler als an den Küsten, hier wohnen und arbeiten die meisten Mauritier. Die langen Ausfallstraßen sind gesäumt von kleinen Läden und Handwerksbetrieben, dem Rückgrat der Inselwirtschaft. Curepip ist auch das Zentrum der Produktion sehr beliebter Souvenirs.
Zuerst stellen wir das Schiffsskelett aus Sperrholz her. Dann kommen schmale Planken aus Teakholz darauf. Das Teakholz beziehen wir direkt aus Myanmar.
Alain Karadec gehört zu den 20 Mitarbeitern einer Modellschiffwerkstatt. 15 verschiedene Schiffe werden hier nach den Plänen eines Pariser Museums in Handarbeit gefertigt.
We use the gloss paper to make the polishing.
Zum Polieren benutzen wir Schmirgelpapier. Und dann geht das Schiff zur zweiten Abteilung für die Aufbauten und Kleinteile. Ein Mann fertigt ausschließlich Kanonen aus Messing. Insgesamt brauchen wir rund 400 Arbeitsstunden für ein Schiff. Wir machen viele verschiedene Modelle. Die Bounty, die Victory, die Gorch Fock, die Superb und die Saint-Géran.
Für jede Touristennation ist das passende Angebot dabei. Im hinteren Teil der Werkstatt werden die Modellschiffe zu Paketen verschnürt, die kleineren gleich zum Mitnehmen als handliches Bordgepäck. Die großen kommen in stabile Kisten und werden am Abflugtag direkt zum Flughafen geliefert. Die Fabrikation der Modellschiffe ist arbeitsaufwendig, besondere künstlerische Fähigkeiten sind aber nicht gefordert. Und genau darin sieht Hamid Jumka von der Industrie- und Handelskammer einen großen Vorteil des mauritischen Kunsthandwerks gegenüber afrikanischer Kunst vom Festland.
Ich würde sagen, dass Kunsthandwerker vom afrikanischen Festland besser sind als mauritische Kunsthandwerker. Denn sie haben eine lange Tradition, viel länger als Mauritius. Nicht nur mit Holz, Metall oder Stein. Das Problem ist aber, dass sie immer wieder die gleichen Objekte herstellen. In Mauritius gucken die Kunsthandwerker dagegen zunächst, was sich besser vermarkten lässt. Ich glaube, das ist von Vorteil für uns, wenn wir Mauritius mit anderen afrikanischen Märkten vergleichen.
Die Summe vieler kleiner Industrien, das macht den Erfolg der mauritischen Wirtschaft aus. Voraussetzungen dafür waren der Aufbau einer guten Infrastruktur und hohe Investitionen in die Schulbildung. Nur so konnte der Inselstaat sich aus seiner einstigen Abhängigkeit von der Zuckermonokultur befreien. Das Erfolgsrezept von Mauritius heißt diversifizieren.
Und Botswana? Nach der Arbeit tanzt das Land zum Rhythmus von Maxi Sedumedi, genannt Maxi Mam, Local Hero der botswanischen Popmusik.
Keep on trying, nicht locker lassen. Maximems Refrain drückt etwas von der Haltung aus, die man immer brauchte, um in Botswana zu überleben. Nichts wächst hier von alleine. So karg ist das Land, dass die Kolonialmacht England keinerlei Interesse daran zeigte und Botswana weitgehend in Ruhe ließ. Viehzucht und etwas Ackerbau reichten gerade zum Überleben. Lohnarbeit gab es nur in den Minen des Nachbarlandes Südafrika. Und so wäre es wohl auch geblieben, hätte man nicht 2 Jahre nach der Unabhängigkeit Diamanten entdeckt. Inzwischen exportiert Botswana Rohdiamanten im Wert von über 2 Milliarden Dollar im Jahr. Jeder dritte weltweit geförderte Diamant stammt aus Botswana.
In Juaneng, mitten in der Kalahari-Wüste, leuchten jetzt künstlich bewässerte, saftig grüne Sportplätze und die Gärten schmucker Einfamilienhäuser. Hier liegt die ertragreichste Diamantenmine der Welt. Und Reichtum strahlt auch die Kleinstadt aus, in der die Minenarbeiter leben. Der Bergbauingenieur Charles Mkandavire kommt aus dem Schwärmen gar nicht heraus.
Es ist fantastisch hier. Dieser Ort ist so schön. Es ist ruhig, friedlich. Man kann nachts spazieren gehen oder am Tag. Das ist herrlich, so ein schöner Ort. Die Leute sind sehr freundlich. Das ist echtes Afrika, wo man so freundliche Menschen trifft, die einen willkommen heißen. Hierher bringt man auch seine Familie mit. Und es ist wirklich wunderbar, mit der Familie zusammen zu sein. Man lebt in 4 Zimmerhäusern, sehr schönen Häusern und groß dazu. Es gibt gute Schulen nach internationalem Standard. Die Läden sind gut und groß. Die Stadt sieht vielleicht klein aus, aber glaub mir, hier gibt es allein 5 Möbelläden. Die ganzen großen Markennamen, alle sind sie hier zu haben. Was man auch kaufen will, hier bekommt man es. Und bis Gaborone sind es nur 160 Kilometer.
Über die schnurgerade Teerstraße schießt ein Panzerwagen mit Blaulicht und Militäreskorte. Er transportiert die komplette Diamantenausbeute einer Woche. In der Hauptstadt Gaborone werden die kostbaren Steine für den Export sortiert. Botswana hat keine Staatsschulden. Im Gegenteil, der Staat hat 6 Milliarden Dollar gewinnbringend im Ausland angelegt. Aus den Erlösen hat sich das 200.000 Einwohnerstädtchen Gaborone eine Skyline aus Glas und Edelstahl geleistet. Und hinter den modernen Fassaden der Ministerien arbeitet eine funktionierende Bürokratie.
Der Reichtum an Diamanten, der in Angola, dem Kongo oder Sierra Leone zu jahrelangen blutigen Kriegen geführt hat, in Botswana ist er fest in den Händen von Debswana, einem Unternehmen, das zur Hälfte dem Staat gehört. Dessen Regierung wird alle 5 Jahre neu gewählt. Wie Mauritius ist Botswana eines der wenigen afrikanischen Länder, die schon mehrere demokratische Machtwechsel erlebt haben. Und Korruption blieb ein begrenztes Problem. Auf der Rangliste der Korruptionsbekämpfer von Transparency International liegt Botswana sogar noch einen Platz vor Frankreich. Und so zieht das Land mittlerweile auch ausländische Investoren an. Manch einheimisches Unternehmen musste sich an diese Konkurrenz erstmal gewöhnen. Der Manager Louis Nchindo hat es erlebt.
Ich erinnere mich noch, wie es vor vielen Jahren nur einen einzigen Laden gab in der Fußgängerzone, einen Supermarkt. Als dann der erste Konkurrent kam, ich glaube, es war Spar, da gab es einen solchen Aufschrei. Sie würden aus dem Markt verdrängt, sie würden umgebracht, hieß es. Aber einer von diesen Herren, die damals so laut schrien, ist heute wohl einer der reichsten Leute in Botswana, dank Einzelhandel. Denn der ist aufgewacht und hat sich der Konkurrenz gestellt. Davon hat er profitiert und der Konsument auch.
Heute ist Botswana reich und stabil genug, um einem Großteil der Bevölkerung ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Und doch ist die Lebenserwartung mit 42 Jahren eine der niedrigsten in der Welt. Der Grund? AIDS. Mehr als jeder Dritte ist HIV-positiv. Zu spät hat Botswana mit Aufklärungskampagnen auf die Gefahr reagiert. Umso entschiedener versucht man jetzt, den Fehler wieder wettzumachen.
Wegen dieser Epidemie hat das Land den Notstand ausgerufen, denn sie wirkt sich direkt auf die Arbeitskraft und ihre Erneuerung aus. Da sind ja die besten Fachkräfte davon betroffen. Und dann ist auch ihre ganze Ausbildung verloren. Wenn das passiert, bedeutet es, dass all die Mittel, die für diese Ausbildung aufgewendet wurden, verloren sind. Nehmen wir zum Beispiel die Neurochirurgen. Wenn sie AIDS bekommen, dann ist ihre Qualifikation verloren. Sie können gar nicht mehr die Arbeitsjahre erbringen, mit denen wir bei der Finanzierung ihrer Ausbildung kalkuliert hatten. Darunter leidet die Wirtschaft direkt.
Der Arzt Kering Masupu ist für die Koordination der Regierungsprogramme gegen die AIDS-Epidemie zuständig. Zusammen mit 150 Mitarbeitern verfügt er über feinste Büroräume im Hochhaus der Barclays Bank. Doch für den weiten Blick über die Hauptstadt hat er keine Zeit. Auf seinem Schreibtisch türmen sich die Akten.
At the moment, the government is approaching this epidemic from all fronts.
Derzeit geht die Regierung von allen Seiten gegen die Epidemie vor. Von der Forschung, der Suche nach Impfmöglichkeiten, bis hin zu Programmen, die eine Verhaltensänderung zum Ziel haben. Denn im Moment sind Verhaltensänderungen das Wichtigste, um die Welle der Epidemie zu stoppen. Vor allem bei der Jugend, den sexuell Aktiven. Und dann gibt es all die Möglichkeiten, die Folgen zu mildern, die Betroffenen zu versorgen und ihnen ein normales, menschliches Leben zu ermöglichen, damit sie nicht diskriminiert werden. Mit den neuesten Daten, die wir in diesem Jahr gesammelt haben, sind wir sehr optimistisch, dass wir den höchsten Stand an Erkrankungen überschritten haben, dass sich die Welle jetzt abflacht. Jetzt verstärken wir unsere Bemühungen weiter, um das Abflachen der Welle noch zu beschleunigen.
Botswana hat es geschafft, die AIDS-Epidemie aus eigener Kraft zu bekämpfen. Und im Unterschied zu anderen afrikanischen Ländern kommt die Hilfe in Form von kostenlosen Medikamenten und staatlicher Fürsorge bei den Betroffenen tatsächlich an. Gerade in seiner schwersten Krise beweist sich Botswanas Erfolg.
Demokratie, wenig Korruption und eine funktionsfähige Verwaltung. Von Entwicklungsexperten gerne Good Governance genannt. Das waren die Voraussetzungen für den Erfolg der beiden afrikanischen Länder. Ohne eine Regierung, die zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wäre Mauritius wohl tatsächlich untergegangen. Und die Entdeckung von Botswanas Diamanten hätte möglicherweise direkt in einen blutigen Bürgerkrieg geführt. Der Manager Chent Badain, der beide Länder gut kennt, ist davon überzeugt.
Es macht einen großen Unterschied, wer an der Spitze des Landes steht. Und auch die Vision der politischen Führer spielt eine sehr wichtige Rolle, würde ich sagen. Es sind die Menschen, eine Regierung, die sich um die Menschen kümmert und eine Vision hat für den ökonomischen Fortschritt des Landes. Und ich glaube, dass beide Länder diese notwendigen Voraussetzungen geschaffen haben, um eine Führungsrolle in Afrika zu übernehmen. Vielleicht sind sie klein im Vergleich zu so vielen anderen Ländern dieses Kontinents, aber der Wille ist vorhanden. Und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Die Vorbilder Mauritius und Botswana machen Hoffnung für den ganzen Kontinent. Afrika ist nicht verloren. Mit integren Politikern, kontrolliert von einer wachen Bevölkerung und mit etwas Glück, haben fast alle Länder eine Chance. Was es aber nicht gibt, und auch das lehren Mauritius und Botswana, ist der Königsweg zum Erfolg. Es gibt nicht ein einziges erfolgreiches Entwicklungsmodell für Afrika, auch wenn es die Vereinfacher in Weltbank und Entwicklungstheorie immer wieder gerne beschwören. Jedes Land muss neu entscheiden, wo es seine Stärken hat. Mauritius und Botswana waren nicht erfolgreich, weil sie dem gleichen Modell gefolgt sind, sondern weil sie das für ihr Land Richtige gefunden haben.
Von der Abgeschiedenheit eines Wüstenstaates und der Trägheit einer tropischen Insel ist allerdings nicht viel übrig geblieben. So klein und abgelegen sie auch sein mögen, mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg stehen Botswana und Mauritius heute mitten im globalen Leben. Und so sind die Sega-Trommeln am Strand von Maibur nur noch selten zu hören. Auf dem Weg ans Meer dröhnt Hip-Hop aus dem Soundsystem der Busse. Die Jugend steht auf Monastère, eine Band aus dem Touristenzentrum Grand Bay. Ihr programmatischer Titel heißt L'Argent. Denn Geld, das steht auch in Afrika für Erfolg.